Das war okay. Krass. Also ich fange einfach mal, ihr sagt, oder sollen wir noch warten, wie ihr möchtet? Also was? Wie gesagt, also ich habe jetzt das nicht sonderlich sorgfältig vorbereitet, ja, sondern wollte nur vor dem Hintergrund, was heute früh immer wieder auch zum Thema KI kam, ein bisschen Bericht, also quasi einen Werkstattbericht mit euch teilen. Und habe allerdings tatsächlich Folien dabei, aber die nicht für den Zweck hier gebaut wurden. Deswegen muss ich manchmal springen. Und zwar stammen die nicht nur aus meiner Feder, sondern auch aus der Feder meiner sehr lieben Kollegin Namrata Gubung, die im Bereich NLP promoviert hat und eben bei uns bei Quality Minds mit im KI-Team drin ist. Und wir haben bei Quality Minds so ein bisschen die Freiheit, so eine Woche, so eine Woche ungefähr im Jahr uns für so Innovationsprojekte zu nehmen. Da muss nichts hinten bei rauskommen. Man muss halt einfach seinem Team ein bisschen sowas in der Art machen, was wir jetzt halt auch machen. Man setzt sich zusammen und sagt, schaut, das habe ich gemacht, so bin ich vorgegangen. Und das kann man eben auch teamübergreifend machen. Ich bin eigentlich im Quality Learning Team, also sprich, wir sind in diesem IT-Haus, so die kleine Keimzelle, die was anderes macht, nämlich eben so Lehr-Lern-Sachen, und sind entstanden, weil unser Unternehmen ist erst 12 Jahre alt und ist gegründet worden mit der Idee, wirklich Agilität zu leben auf Unternehmensebene, nicht nur an der IT-Projektebene, wo wir eben als Dienstleister unterwegs sind. Und dann hat sich nach ein paar Jahren die Frage eben gestellt, wie lernt denn ein agiles Unternehmen? Und so ist dieses Team entstanden, auch aus einem Inno-Projekt, und ist aber dann gewachsen, weil kleinere andere Unternehmen, mit denen wir zusammen im Partnerverbund waren, gesagt haben, das möchten wir auch kennenlernen. Und ja, ihr habt da so agile Lerncoaches als Rolle, so ein bisschen auch, was die Angelika gesagt hat, könnt ihr das uns auch beibringen? Und dann ist es gewachsen und wir haben inzwischen Kunden, die, wo wir nicht als IT-Dienstleister gelistet sind, sondern wo wir quasi nur so in Lehr-Lern-Begleitung machen, teils sehr, sehr eng, one-on-one mit Lernenden vor Ort, zum Beispiel im Re- und Upskill-Bereich, teils auch im Gruppenlerncoaching oder so ganze Community-Lerncoaching-Dinge. Und was ich euch zeigen möchte, ist aus einer unserer Kunden eine Anfrage gewesen, wo wir sowohl als IT als auch als so Community-Manager im Haus unterwegs sind, ist öffentliche Hand, und da war genau dieser demografische Wandel jetzt im letzten Jahr, kam mal bei einem also wir unterstützen dort Teile der IT, der internen, die aber eine Altersstruktur hat, die jetzt sehr von unseren Tech-Unternehmenskunden abweichen. Also die haben halt eine relativ höhere Altersstruktur als jetzt meinetwegen andere IT-Häuser. Und da war dann, deswegen glaube ich, hat das auch meine Kollegin in die Liste reingeschrieben, das Stichwort von unserem Kunden war eben Pensionierungstsunami steht vor der Tür. Deswegen steht das auch irgendwie jetzt in dieser Austauschliste. Genau. Und wir irgendwie, die Namrata und ich, sind so zusammengesessen und kamen drauf und haben gesagt, so, juckt, vielleicht könnte man was in diese Richtung denken. Und jetzt habe ich schon gesagt, Behörde, ne? Also gerade was Simon angesprochen hat, ist das Oberste, es dürfen keine Daten aus dem Haus rausgehen. Es müsste eigentlich alles sogar auf der internen Infrastruktur hostbar sein. Plus, was ich dann auch damals, das war jetzt schon vor ungefähr einem Jahr, wie wir da losgelegt haben, 1,5 Jahren, ja. Oder dann am Rat auch meinte, naja, Manuel, man trainiert nicht einfach mal so einen Large Language Model. Das ist super, super teuer. Das kann sich selbst so eine etablierte Behörde in Deutschland nicht leisten. Und das war so ein bisschen der Beginn. Dann haben wir so ein bisschen hin und her gebaut und getüftelt. Also ich eher so von der Use Case Seite her und sie eher von der technischen Seite. Und vielleicht eine Folie, die ich gerne zeigen wollte, weil ihr dann seht, in welchem Raum wir uns mit den LLMs bewegen, die wir da eins oder die den Amrata und der Kyung, meine zwei Kollegen hier eins. Das Dumme ist irgendwie, mein Touchpad hat einen Schlag, habe ich festgestellt. Ich glaube, ich bin zu ruckelig mit dem Rad heute gefahren, deswegen springt es hier manchmal.
Seid ihr jetzt da mal
gekommen? So, genau. Also, ihr seht hier oben, da ist irgendwo ChatGPT-4. Also, das heißt, da sind wir irgendwo bei den 300 Milliarden. Ah, okay. Wie kommt das? Ich hatte es ja schon geteilt. Entschuldigung, ich teile es jetzt sofort nochmal. Genau. Jetzt. Kann man es jetzt sehen online? Ja, ne? Okay. Genau, also hier oben sehen wir zum Beispiel, das ist eine Übersicht der Large Language Models der letzten Jahre bis Ende 2023. Da ist jetzt natürlich gerade wieder viel in Bewegung, aber nur zum Verständnis, also wir sind hier oben mit ChatGPT-4 mit den über 300 Milliarden Parametern, und die wir uns angeschaut haben, weil sie mehr Vorteile auch haben für unseren Use Case, sind hier im unteren Bereich, in diesem Bereich. jetzt geht es wieder nicht. Doch, irgendwas ist mit dieser Touchpad. Also in dem Bereich hier angesiedelt. Also Llama zum Beispiel, Vicuna Llama. So, das sind die zum Teil frei verfügbaren Modelle, die kann man sich runterladen, kann man auf der eigenen Infrastruktur, wenn man eine performante Infrastruktur hat, durchführen und dann kann man auch selber damit tun und lassen, was man will, sogar feintunen, wenn man möchte. Mhm. Genau, also mehr brauche ich, glaube ich, jetzt dazu nicht sagen, weil oder wünscht ihr euch noch kurz was zu Large Language Models?
Nur ganz kurz, von den Modellen, die ihr dann gewählt habt, die Datenbasis ist ganz normal
auf. Sie sind pre-trained, die kommen aus der, als out of the box quasi. Okay.
Genau. Okay. Entschuldigung, genau. Danke, das war ein guter Punkt.
Genau, ja. So. Wenn du sie siehst, die Maus, hilf mir. Ach, da ist sie jetzt auf einmal wieder. Okay, jetzt ist sie. Genau. Okay, ich springe mal weiter, weil wir da so ein paar andere Basteleien, sage ich nochmal, hatten. Und über die Requirements, glaube ich, brauche ich jetzt auch nicht groß mit euch reden. Also wichtig vielleicht so für die Techniker im Technikerinnen im Hintergrund. Eben das Model ist Vicuna 13 Billion. Also ihr seht da schon ein krasser Unterschied zu ChatGPT gerade. Ja. Es läuft bei uns in-house auf einem AI-Cluster mit, ich glaube, 8 Kernen oder so. Genau, 8 Kernen. Vom Kostenpunkt her sind wir da irgendwo bei den 80.000 Euro, sage ich jetzt mal.
Waren das eure Rahmenbedingungen, die ihr in dem Projekt?
Nee, das ist einfach unser internes Cluster zum Rumspielen, wenn wir was auf unserer eigenen Infrastruktur entwickeln und nicht beim Kunden.
Sind. Okay, also es war jetzt nicht irgendwie eine Anforderung, die ihr hattet, dass ihr eine Beschränkung hattet
von der Kunden. Das ist auch ein Kundenprojekt, es war wirklich bloß dieses, wir haben uns mal eine Stunde, eineinhalb mit dem Kunden über den Pensionierungstsunami unterhalten. Und dann ist der Rest ist quasi zwischen meinem Rater, Kyung und mir passiert. Okay, und ihr kennt es ja vielleicht so, das finde ich immer ganz interessant, aber ihr lasst mich wissen, wenn es für euch quasi selbsterklärend ist und ihr das schon kennt. Hier seht ihr so ein Schaubild, wie man es ja klassischerweise gewohnt ist. Ne? Wir haben links die Trainingsdaten von dem Large Language Model, die eben 13 Milliarden Parameter zum Beispiel, das ist eingepackt quasi in dem neuronalen Netz, in dem LLM. Und dann haben wir ein User-Interface, jetzt wie bei ChatGPT oder was auch. Und ich rede sozusagen eigentlich direkt mit dem trainierten Modell. Mhm. Da ist es jetzt natürlich schwierig, meinen eigenen Datenschatz reinzubekommen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass was ihr ja auch die ganze Zeit macht mit euren Kunden, ich extrahiere das in einem Storytelling-Workshop oder in einem strukturierten Interview oder so. Ne? Das ist ja schwierig, in das Trainingsmaterial reinzubekommen. Plus, ich will nicht, dass das Trainingsmaterial meine vielleicht alleinstehenden, sehr geringen Datenmengen überlagert. Stichwort Halluzinationen. Das war auch eine Schwierigkeit. Und Ansatz, den unsere Kollegen gewählt haben, hier ist ein sogenanntes Embedding Model. Also was passiert, was ihr dort seht, ist links klar Data Source. Ne, das ist stellvertretend für eine verschiedene Menge von Texten. Dann jagen wir das in einem Textsplitter, der wirklich wie eine Textschere funktioniert. Da ist noch keine KI hinter, sondern der zerschneidet es einfach in eine jeweils gleich lange Textabschnitte, die dann in das, und das ist jetzt das eigentliche umrechnende Modell, das aus diesen Textsplittern oder Textchunks, sagen die Kollegen, eine Vektordatenbank baut. Und das ist mein Datenschatz, den habe ich auch intern, meinetwegen auf MongoDB oder kann ich selber hosten, ist komplett meine Datenbank. Und mit dieser Datenbank kann ich jetzt meine Anfrage starten. Also ihr seht es jetzt auf der zweiten Ebene, läuft quasi von links nach rechts, was wir sonst auch kennen. Ich habe eine Query, die läuft aber jetzt nicht zum LLM, sondern die läuft in mein Embedding Model. Und da ist der erste Algorithmus am Werk, der sucht mir quasi das, also er rechnet meine Anfrage in den Vektorenraum um und schaut, was sind die Textchunks, die sehr wahrscheinlich zu meiner Anfrage passen. Und dieses Paket, also ihr seht das hier raus, zum Beispiel, da kann man zum Beispiel spielen, in der Textlänge kann man spielen, man kann in der Anzahl der besten Matches spielen und so weiter, da muss man halt experimentieren. Und dieses Paket wird mit der Anweisung als LLM geschickt, bau uns eine Antwort daraus zu dieser Frage. Das heißt also, ich trainiere nicht das Modell, sondern ich nutze es. Ja. Und dann kommt hoffentlich am Ende etwas raus, was basierend auf den Inhalten meiner Vektorendatenbank beruht und nicht auf dem pre-trained Dataset oder auf dem Training Dataset.
Und darf ich dich was fragen?
Ja.
Warum muss das vorher zerschnitten?
Irgendjemand hat seinen Ton an.
Genau.
Jetzt geht's, glaube ich. Warum muss das zerschnitten werden auf gleiche Teile?
Weil der Extremfall ein Extremfall wäre, man würde jedes Wort als Chunk nehmen und in die Datenbank ablegen. Ne? Der andere Extremfall wäre, ich würde alle Daten, die wir haben, in einen Text packen und einen Chunk reinschmeißen. Beide Fälle sind quasi schwachsinnig. Ich will ja nicht einzelne Worte haben, weil dann sagt mir das LLM, die Antwort auf deine Frage ist 45 oder 42 ist es, glaube ich. Ne? Das andere Extrem ist, deine Antwort ist, und dann fasst er dieses riesige Ding zusammen, was auch Quatsch ist. Wo man experimentieren muss, ist quasi, das haben wir auch, wo ist die richtige Textlänge für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Art von Textformat, damit ich möglichst die Informationen in meiner Antwort bekomme, die ich haben will. Und damit diese Übersetzung von natürlicher Sprache in einen Vektor, also es ist einfach eine Zahlenkette, die ist aber nicht random, sondern diese Zahlenkette wird basierend auf dem Text, auf dem Sprachkorpus gebildet. Und damit ich nachher verschiedene Textschnitte miteinander vergleichen kann, du willst quasi wie Textkarten auf einem Boden ausgewählt, die richtigen drei haben, müssen die gleiche Länge haben. Weil sonst geht die Vektorisierung nicht. Das ist ein mathematischer Prozess. Ja. Genau, und das haben wir probiert. Und unser erster Proof of Concept war zu sagen, naja, wir möchten eines der großen Risiken, also technisch, wie gesagt, kann man das bauen, dass es datensicher ist, wenn man die Infrastruktur hat, das richtige Modell und so weiter, kriegt man das abgekapselt in einem Unternehmen hin, wenn ich will, ohne Internetzugriff oder irgendwas. Ne? Ja. Also das war für uns jetzt nicht mehr das große Ding, das rausfinden zu können oder da zu suchen. Ne? Das zweite große Schritt war herauszufinden, was passiert denn mit dem Dataset? Überlagert das meine Anfrage, also sprich meinen Kontext, also das, was hier unten passiert, das ist quasi, ich sehe jetzt hier Kontext, das nenne ich jetzt halt immer Kontext, das ist der Kontext zu der LLM-Antwort, zur generierten Antwort. Du hast eine Frage? Sorry.
Wenn du die Antwort generierst, ne?
Ja.
Speist du die dann zurück in deine Datenbank?
Nein. Die Antwort ist das, ich kann dir das vielleicht gleich an einem Beispiel zeigen, ja. Dann ist es vielleicht erklärender. Also das Gute...
Weil deine Antwort ist ja immer wieder aus unterschiedlichen Interpretationen.
Genau, die Antwort ist gesehen...
Und schmeißt es weg. Ne? Also du, dein System wird nicht dadurch angereichert oder lernt nicht aus deinen
Prompts. Könnte man vielleicht machen, aber...
Weil das ist ja das, was ChatGPT macht.
Wir könnten nächste Chunks nehmen. Ja, aber wir trainieren das Modell ja nicht.
Ne? Ah ja, genau. Du greifst nur auf die Datenbank zu, ohne zu trainieren.
Ein anderer Punkt ist, der als Überlegung für uns auch dahinter steht, ist zu sagen, wir wollen kein Vendor-Login. Momentan setzen viele auf API, also Schnittstellen zu OpenAI. Was, wenn die mit den Preisen raufgehen? Dann hast du dir eine Landschaft gebaut, wo du erstmal umrüsten musst vielleicht.
Oder du hast eine generelle API. Also
genau, ich habe jetzt mit
jemandem gesprochen, der hat eine generelle API sich reingebaut, nämlich genau aus dieser Problematik heraus.
Genau.
Er sagt, ich muss zu allen möglichen Systemen die
Freiheit. Kann man auch machen, potenziell viele Türen. Genau, kann man auch machen. Genau, also die erste kleine, ich möchte Forschung klingt so groß, ist nicht, aber das erste kleine Test, den wir machen wollten, war eben zu schauen, antwortet es mit Kontext wesentlich anders als ohne Kontext? Und dafür haben wir erstmal uns auf den Weg gemacht und Texte gesucht, die so neu waren, dass sie nicht im Trainingsmaterial enthalten sein konnten, weil die Voraussetzung ist ja, wir kennen das Trainingsmaterial der LLM nicht. Also wir wissen ja nicht, was da drin ist. Und antwortet der jetzt richtig, weil er zufälligerweise, also wir haben zur Krebsforschung dies und das rausgesucht, aber immer ist der nicht neue Anteil eines solchen Textes größer als der neue. Das funktioniert Forschung halt. Ja. Und was wir dann letztlich gemacht haben, ist, wir haben händisch mit Hilfe von ChatGPT 10 fiktionale Texte gebaut, von denen wir wissen, dass sie Nonsens sind. Plausibel, aber Nonsens, weil sie es nicht da draußen gibt. Also es sind, ihr seht gleich ein Beispiel, und mit denen haben wir dann endlich arbeiten können, weil wir mit Sicherheit wussten, auch mit einer kleinen Internetrecherche, da gibt es, also so einen Quatsch gibt es nicht, sage ich jetzt mal. Und ein Beispiel bringe ich euch mit, da hat es sehr gut funktioniert, also mein Kollege Kyung hatte die Idee, es gibt so eine Art Schlafmanagement-Pille, Wakesure, und die, mit der kann man so minutengenau ein Zeug machen. Quatsch, gibt es zum Glück nicht. Aber dazu gibt es halt ein Paper von ihm erstellt. Und ihr seht links jetzt die Antwort mit Kontext von dem LLM. Also da ist quasi dieser ganze Prozess durchgelaufen, wie ich ihn gerade auf der Folie gezeigt habe. Und rechts den ganzen Prozess ohne. Also da ist einfach die Anfrage ans LLM gegangen, die Query ohne den Kontext, ohne die Chunks aus unserer Datenbank. Und links ist es sehr schön. Da seht ihr ja, the study conducted by Dr. Olivia Hernandez und Dr. Michael Chung. Die gibt es nicht, aber die gibt es als Autoren dieses fiktiven Artikels. Found that prolonged use of Rakeshore und so weiter und so fort. Also Haken dran, das hat gestimmt. Und rechts, so würde man sich's wünschen, I'm sorry, but I'm not aware of any study specifically on this product. So, also das ist unser Golden Match in der Response gewesen. Der große Vorteil von dem Embedded Model ist, der Datenraum, also der Vektorenraum ist meiner. Und wenn ich jetzt sage, so ganz komisch, ja, also Chunk habe ich noch nie gehört, zeig mir doch mal bitte diesen Chunk. Und dann, ach so, das habe ich ausgeblendet, weil, ja, egal. Also ich kann mir den Chunk rausholen lassen. Ich kann sagen, zeig mir die fünf Chunks, auf Grundlage derer du diese Antwort generiert hast. Also das heißt, selbst wenn das Ding halluziniert, dann kann ich immer noch raussuchen und sagen, es kommt mir, egal. Seht ihr das auch? Ja. Ich sag mal, verwerfen. Ist mir jetzt auch egal. Also ich kann hier noch kurz den Text-Chunk zeigen. So sieht ein Text. Ja, das glaube ich. Okay, also dann gehe ich da mal. Aber also technisch gesehen ist es jetzt kein wunderbar prickelnder Text. Das ist halt einfach, man sieht den Text schon. Man kann aus der Bibliothek sich die Texte rausholen lassen, wenn man das denn will.
Ja. Und du hast die Quellenkontrolle.
Ich habe die Quellenkontrolle. Die Datenbank ist meine. Also die kann ich pflegen. Da kann ich auch sagen, das ist was mich auch interessieren würde. Vielleicht ist es auch so, also deswegen bin ich unter anderem aufgekommen. Ich würde, also nicht nur ich, sondern auch Kyung und Amrata würden natürlich sowas gerne mal mit echten Daten auch probieren und schauen, was ist eben, wenn man nicht nur 10, sondern wenn man mal 20.000 Texte reinschickt oder so. Ne? Und das nächste ist, sich Systeme zu überlegen, wie kriege ich so eine Datenbank up to date? Was will ich vergessen lassen und was will ich nicht vergessen lassen? Wie kriege ich das automatisiert? Ne? Also das sind so Fragen, die jetzt uns halt kamen. Genau.
Gut. Kurze Frage noch dazu, als ziemlicher KI-Laie, so wie das jetzt klingt, ich glaube, das wäre dann für mich so ein goldener Mittelweg zwischen, schiebe ich meine Daten in irgendeine fremde KI, von wem auch immer, rein oder baue ich mir selber was auf, dass ich eine nutze mit meinen Inhalten sozusagen zum Füttern, aber nicht zum Anfüttern und Trainieren, sondern ist das nicht generell ein sehr, das klingt für mich wie so der goldene Mittelweg dann, ja.
Da bin ich leider auch nicht so tief. Also ich habe jetzt selber keinen Entwickler oder Data Scientist Hintergrund. Wie gesagt, da bin ich eben irgendwie wahnsinnig froh, dass ich gerade die Kollegen habe, dann immer so blöde Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum müssen diese Text-Chunks alle gleich lang sein? Warum können wir die nicht? Also ich habe mal Linguistik studiert und dann komme ich halt von Textkohärenz her. Weil was ist, wenn mir dieser Text-Sniper irgendwo durch die Satzmitte durchschneidet und dieser Satz auf einmal gar keinen, also der macht für eine KI jetzt keinen Sinn, ja, aber der zertrennt mir vielleicht eine wichtige Antwort. Also gerade wenn wir Richtung Storytelling gehen, ist für mich ein großer Fragezeichen, also wo das Ding sehr gut funktioniert ist, ebenso Scientific Papers und so weiter, ne, Abstract, so, also der Match ist sehr gut. Aber was ist schwierig, wenn ich, ich würde jetzt sagen, aus der Linguistik her narrative Textformate habe. Ihr kennt es vielleicht von manchen Romanen, die euch faszinieren. Ne? Es fängt am Anfang an und bla bla bla, gibt es so von russischen Autoren, fällt mir jetzt nicht ein. Das ist eine krasse Geschichte. Man denkt sich so, das ist doch hanebüchen. Und ganz am Schluss, im letzten Satz, erfährt man, und da wacht der, ich glaube, Raskolnikow oder was auf. Und du merkst, dieser kleine Textchunk am Schluss interpretiert den kompletten 200-Seiten-Roman vorher um. Und das kann bei Storytelling, also wird das sicherlich nicht sophisticated jetzt passieren in so einem Kontext, der uns interessiert, aber es kann trotzdem passieren, dass eben die eigentliche Antwort in einem Textchunk liegt, der ganz woanders ist als der Ähnlichkeiten matcht. Also da muss man noch Forschung und Arbeit reinstecken, aber grundsätzlich hat es mir gezeigt, dass der Ansatz zumindest möglich und lohnenswert ist, weiter in die Richtung zu gehen und sich das anzuschauen. Und dieses Embedded Model, das gibt es, also nutzen andere auch, das ist ein Ansatz, der ist jetzt nicht auf unser Mist gewachsen. Das ist aber wirklich was, das nutzen, also haben wir jetzt auch in einem Testprojekt beim Kunden etabliert. Der zwar für die, quasi der Kanal nach draußen, das ist dann noch ChatGPT, aber der ganze Datenschatz liegt innen in so einer Datenbank. Ich glaube, jetzt kommen wir da. Dass ihr alle da dran denkt. Ich schaue jetzt auch mal in die Richtung, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob du uns sehen kannst.
Ich glaube, die wichtige Frage wird dann sein, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ja, ich nutze quasi den internen Datenschutz auf der einen Seite und den externen natürlich zur Anreicherung oder zur Verifizierung dessen, was ich intern gemacht habe oder umgekehrt. Aber soweit sind ja die meisten Systeme noch nicht wirklich. Ne?
Also nicht verifizieren. Die
oder anreichern.
Die eigentliche, also das LLM hier, das macht nur die Arbeit, dass eine lesbare Antwort aus mehreren Textchunks zusammenkommt. Die verifiziert nicht, was da drin steht. Sie gibt manchmal, so, das ist hier das ist ein zweites Exempel, das ich euch mitgebracht habe. Ah, genau, guter Punkt. Ich liebe das gerade, dass ihr da alle mit drauf achtet, weil sowas hasse ich, wenn man im Eifer des Gefechts dann selber redet und der ganze Saal sieht nichts. Wovon redet ihr? Also hier ist zum Beispiel eine fiktive Studie, die es auch nicht gibt, so haben wir recherchiert. Also fiktiv habe ich gedacht, naja, macht es einen Unterschied, in welche Himmelsrichtung ich beim Lernen mich ausrichte. Auf das Lernen aus, Outcome gibt es nichts. Und mit Kontext kam eine gute Antwort und da kommt in dem letzten Satz interessanterweise so eine Art Einordnung, wie du sie meintest. Also oben ist die richtige Antwort, ja, es war Osten und dann sagt er aber schon relativierend als Antwort, das heißt aber nicht, dass das für jedermann gilt. Und unten ist es, it is impossible to evaluate and validity and reliability of the findings. Also er sagt, ich habe einen Datensatz. Es gibt keine Menge von Studien wie in meinem Trainingsmaterial, sondern es ist hier eine Quelle, die das behauptet. Ohne Kontext schlägt wahrscheinlich irgendein esoterisches Material im Trainingsset zu Buche und dann heißt hier, correct answer is north. This is because facing north while studying can help increase focus and concentration by reducing distraction. So, das ist Quatsch. Also ich kenne keine Studie, die das behauptet, was auch immer das ist. Aber wie gesagt, damit kann ich sogar leben, weil ich kann immer sagen, so zeig mir doch den Textchunk, aufgrund dessen du das bereitet hast. Und das ist, glaube ich, auch was so für die, vermute ich jetzt mal, Klienten, mit denen ihr arbeitet, was man zur Sicherheit immer sagen kann. Du kannst einem Außendienstmitarbeiter, das ist ein Kunde, wo wir sowas vielleicht mal bauen, sagen, für eine schnelle Antwort kriegt er die Textgenerierte. Aber wenn er sagt, so jetzt muss ich es wirklich montieren, das ist eine Bauanleitung für meinetwegen eine Wärmepumpe, dann kann ich nachschauen, in welcher Textblatt ist die Anleitung drinnen und dann kann ich mir die Anleitung durchlesen. Aber wenn der nur zur Beratung vor Ort ist, sagt, ist es überhaupt möglich, den Typ sowieso so und so viel unterm Grundwasserspiegel zu montieren oder nicht, dann kriegt er die Antwort. Wenn der nächste Kollege hinkommt, um zur Montage zu gehen, dann kann er sagen, gib mir das Datenblatt. So ungefähr. Das sind so Use Cases, die da bei uns durchs Gehirn schwimmen. Gut.